die IT-Woche, ein Podcast der Redaktion von Inside IT.
Herzlich willkommen zur IT-Woche. Wir reden heute über staatliche Regulierung von Akquisitionen, Antennen, Aktivitäten und Auto. Mein Name ist Rita Vogt und wir hocken heute Katharina, Christian und Nadia. Bei staatlicher Regulierung, egal auf welcher Stufe, also europäisch, schweizerisch oder kantonal, gibt es meistens zwei Lager. Die Finde-ich-gut-Fraktion und Finde-ich-daneben-Fraktion. Aber es ist nicht nur schwarz und weiß, oder wie seht ihr das?
Ja, so meiner Meinung nach sind Regulierungen immer eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat man zum Beispiel die freie Marktwirtschaft oder Innovationen und auf der anderen Seite stehen halt unsere Grundrechte und geltende Gesetze, die es einzuhalten gibt. Wie überall im Leben gibt es Kompromisse zu finden und eine faire Balance zu schaffen. Das ist so, also alles in allem sehr viel Graubereich und so ganz und gar nicht schwarz-weiß.
Katharina, siehst du das auch so?
Ja, auf jeden Fall. Wie Christian sagt, es ist immer ein Kompromiss. Es müssen sich mehrere Parteien finden. Keine kriegt das, was sie unbedingt will. Und am Schluss geht es darum, wie zufrieden man mit dem Kompromiss ist.
Genau, und jetzt ist ja ein aktueller Fall in der EU passiert, wo der Digital Service Act ist verabschiedet wurde. Und da geht es darum, dass die EU grosse Online-Plattformen ein bisschen enger in die Hand nehmen. Was steckt da genau dahinter und um was geht es?
Ja, also bei dem neuen Gesetz geht es darum, dass illegale Inhalte im Netz besser eingedämmt können werden. Damit soll den Plattformen mehr Verantwortung zugeschrieben werden und es soll sichergestellt werden, dass bestimmte Inhalte schneller aus dem Netz verschwinden. So zum Beispiel Terrorpropaganda, Hassreden oder der Verkauf von gefälschten Waren.
Da gibt es einfach ein Verbot von dem oder wie ist das gedacht?
Ja, also so wie ich das verstanden habe, werden die grossen Tech-Plattformen dazu verpflichtet, dass sie das eigenständig löschen. Also die Beispiele, die ich jetzt genannt habe.
Ja, und da grätschst du dazwischen. Die Sachen sind ja verboten, weil du fragst, Reto. Das ist ja verboten und passiert trotzdem. Das ist das grosse Problem.
Ist das die berühmte Eigenverantwortung von der Plattformen, die nicht funktioniert?
Ja, also auf die pocht man jetzt mit dem Gesetz, ja.
Es geht ja um die grossen sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok und so weiter und so fort. Also eigentlich liegt es auch in ihrem eigenen Interesse, das umzusetzen. Darum frage ich jetzt mal, ein bisschen ketzerisch vielleicht, sind sie überhaupt in der Lage, das umzusetzen bei so vielen tausenden Beiträgen, die pro Sekunde live gehen?
Ja, das kann ich so abschliessend nicht sagen, aber es zeigt sich zumindest, dass der Druck aus der EU zu wirken scheint. Mitte Juni hat der Staatenbund zum Beispiel entschieden, dass Tech-Konzerne mit einer Geldstrafe belegt werden können, wenn sie zu wenig machen zur Bekämpfung von Deepfakes oder gefälschten Accounts und Falschinformationen. Und nur eine Woche später haben dann zahlreiche Tech-Giganten, darunter Meta, Google, Twitter oder Microsoft, sich bereit erklärt, um einen Verhaltenskodex von der Europäischen Union zu unterzeichnen. Also man kann sagen, wenn sie wollen, oder besser gesagt, wenn sie dazu verpflichtet werden, scheinen die grossen Tech-Konzerne also durchaus die Möglichkeit zu haben, ihren Content zu kontrollieren.
Ja, ist interessant, Geldstrafen scheinen halt doch ein bisschen besser zum Ziehen, wobei ja häufig bei Google etc. auch für uns hochscheinende Busse dann ein paar Stunden Gewinn quasi ausmachen. Und das Eigeninteresse finde ich eben eine spannende Frage, weil die Plattformen leben von User-Interaktion. Und schwierige Inhalte haben halt viel mehr Interaktion. Wir haben das jetzt in unterschiedlichen Aspekten gesehen, aber so Thematiken, die halt so ein bisschen emotional werden, sei es Covid-Massnahmen, Covid-Impfung, 5G-Klassiker, wo halt sehr viel User-Interaktion, die User sind online, kommentieren, bloggen und da ist natürlich das Werbegeschäft dann halt schon lukrativ.
Was erhofft sich die EU von dieser Regulierung? Also eben, sie hat dem Verhaltenskodex zugestimmt und will ein bisschen etwas machen. Hofft die EU tatsächlich, dass es einfach verschwindet komplett?
Ja, also es geht nicht nur um das. Zusätzlich will die EU auch, dass Daten, die gesammelt werden von diesen Social-Media-Plattformen, dass die transparenter werden und auch für die Forschung zugänglich werden. Das soll insbesondere auch die Arbeit von Faktenprüfern unterstützen. Zudem will man mit dem neuen Kodex gezielt auch Zunahme von Botkonten und Deepfakes einschränken Und alle Unterzeichnenden haben sich auch verpflichtet, dass ihre internen Richtlinien für den Umgang mit manipulierten Inhalten dargelegt werden, damit sie quasi nachweisen können, wie vertrauenswürdig ihre Algorithmen sind.
Es ist ja bei jedem neuen Gesetz so, dass es irgendjemand braucht, der die Einhaltung von dem kontrolliert und überwacht. Hat EU genügend Ressourcen, die Plattformen zu kontrollieren, ob sie sich tatsächlich an das Gesetz halten oder nicht?
Der Optimist in mir möchte sagen, ja, wahrscheinlich nicht. Aber interessant finde ich den Ansatz mit der Öffnung für Forschende, dass es vielleicht wie eine kleinere oder größere Community gibt, wo da mehr dahinter ist. Algorithmen werden besser, Deepfakes können eigentlich technisch erkannt werden. Und ich denke, Screening, Hate Speech, Pornografie, so Sachen können ja mit Technologie schon eingedämmt werden. Und wenn da mehr dran geschaffen wird in der Community, könnte es durchaus Potenzial haben, sage ich. Gefahr immer bei EU-Regulierung oder überhaupt Regulierung ist einfach das Bürokratiethema. Gesetz hinken technologische Entwicklungen nach, immer. In der EU auch immer ein bisschen Gefahr von Papiertiger. Das war bei der DSGVO das Gleiche gewesen. Am Schluss hat es vielleicht doch etwas gebracht. Vielleicht sind es nur Cookie-Banner, die wir jetzt ständig wegklicken müssen. Wird sich weisen müssen. Spät genug ist man sicher dran mit schärferen Regulierungen. Im Fall nachgeschaut, YouTube ist 17 Jahre alt, glaube ich. Was falsche Informationen anrichten können, haben wir zum Beispiel bei den USA-Wahlen gesehen. Es war 2016, es ist auch schon wieder 6 Jahre her. Ja, das Problem ist halt immer, Regulierung kommt spät, weil man will nicht Innovation haben und reingrätschen, bevor überhaupt etwas passieren kann.
Also Technik ist immer ein Schritt voraus, quasi.
Auf jeden Fall. Und das ist ja per se nicht schlecht. Also technologische Entwicklung kann ja gut sein. Und gerade wir sollten das ja feiern, dass es neue Sachen gibt. Aber ja, es ist halt, ja, die grossen Plattformen oder die Inhalte auf diesen grossen Plattformen zeigen einfach, wie ausufernd die Thematiken sind und wie viel dahinter steckt und was passieren kann. Und das Problem ist ganz klar da, Menschen werden geschädigt durch falsche Informationen, durch schädliche Inhalte. Das ist einfach so.
Apropos Langsamkeit und Müller mal langsam und so weiter, kommt mir das Thema Ladekabel in Sinn. Das ist zwar ein bisschen verdaulicher als die Thematik, die wir jetzt gerade darüber geredet haben, aber eigentlich ist es wirklich fast ein Evergreen. Wir reden jetzt seit gefühlt über 10 Jahren darüber, dass die Ladekabel sollen standardisiert werden und immer wieder verschoben worden. Und nie ist irgendetwas Konkretes passiert, aber jetzt ist es so weit, meint man, oder?
Ja, es scheint tatsächlich so weit zu sein, endlich, dass sich USB-C als Standard für Ladekabel in der EU etablieren wird. Zumindest, wenn es nach dem Willen vom Europaparlament geht. Wenn die EU-Staaten dieser Vorlage am 28. November noch zustimmen, dürfen ab 2024 nur noch elektronische Geräte verkauft werden, die über eine USB-C-Schnittstelle geladen werden können.
Also es geht nicht nur um Smartphones, sondern auch um alle möglichen Gerätschaften, die man so kaufen kann, die Consumer Electronics sind im Prinzip.
Genau, und neben Smartphone fallen auch zahlreiche weitere Geräte wie Tablets, Digitalkameras, Kopfhörer, Lautsprecher, E-Reader, Tastatur oder Mäuse unter die neuen Regeln. Nach Angaben vom EU-Parlament könnten damit bis zu 1000 Tonnen Elektroschrott im Jahr gespart werden und Verbraucherinnen und Verbraucherinnen könnten bis zu 250 Millionen Euro pro Jahr sparen, weil unnötige Ladekabelkäufe vermieden werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Hersteller dann nicht plötzlich einfach auf eine kabellose Stromversorgung umsteigen. Es gibt Kritiker, die befürchten, dass der Ansatz der EU somit könnte ins Leere laufen, dass klassische Ladekabel einfach nicht mehr genutzt wird oder sich ganz andere neue Standards dann durchsetzen werden.
Also es ist einfach etwas Neues Proprietäres kommt, so wie Apple jetzt mit ihrer berühmten Lightning-Schnittstelle geschaffen hat, dass sie im kabellosen Bereich auch wieder etwas Proprietäres machen würden.
Genau, und ja, dort bist du dann halt keinem Standard unterlegen.
Können wir nicht darauf wetten, ob das nächste iPhone, das nächstes Jahr rauskommt, noch mit Lightning kommt oder nicht?
Ich wette dagegen.
Ich würde fast darauf setzen, dass das nächste Jahr noch eine Lightning-Schnittstelle drin ist im iPhone. Aber schauen wir mal, Auflösung Herbst 2023, wir werden sehen. Jetzt haben wir vorhin über Plattformen geredet und dass sie müssen reguliert werden oder reguliert werden, konkret wegen illegaler Inhalte. Aber jetzt ist es so, dass die Plattformen erstens selber zu wenig oder keine Steuern zahlen, aber auch die ganze Ökonomie ringsherum um die Plattformen, sei es Uberfahrer, Ricardo-Händler, Batmate-Putzkräfte, die sind offenbar sehr selten über ihre Pflichten in Sachen Steuern und Sozialversicherungen im Bild. Das sagt zumindest die Finanzkontrolle. Was steckt da dahinter?
Genau, in ganz vielen Worten hast du ja ein Stichwort umschrieben, die Gig Economy. Die EFK, die Finanzkontrolle, hat sich schon vor vielen Monaten damit befasst. Und es ist genau das Problem, dass die, sie nennen es Arbeitende der Plattformökonomie, einfach Gesetze nicht ausreichend kennen. Ein Großteil von diesen Personen hätte nicht einmal Informationen zu der Sozialversicherungspflicht eingeholt, geschweige denn weitere Schritte unternommen. Das Problem ist, die EFK fasst den Begriff von der Plattformökonomie sehr breit. Es geht da nicht nur um Uber und andere Vermittlungsplattformen, sondern zum Beispiel auch um Ricardo. Aber wenn ich jetzt mein Velo auf Ricardo verkaufe, sind das andere Fragen, mit denen ich mich befassen muss, als bei einem Uber-Fahrer. Bei mir ging es vielleicht darum, ob ich Einkommensteuer zahlen müsste, ob ich die Einnahme irgendwo angebe, vor allem wenn ich das sehr regelmäßig mache. Bei einem Uber-Fahrer geht es dann ganz klar um Sozialleistungen, Pensionsversicherungen, Spesen und solche Sachen. Da kommt natürlich die grosse Debatte ins Spiel. Was gilt als Angestellt und was gilt als Selbstständig?
Wird die EFK dafür kritisiert, dass sie diesen Begriff so breit fasst?
Ja, absolut. Kritiker haben sich da dann auch ein bisschen verrennt, weil eben die EFK durch die breite Definition kommt auf sehr hohe Umsätze, die mit der Plattformwirtschaft erzielt werden, wo man eben vielleicht ein bisschen abwägeln muss. Eben, mein Geld auf Ricardo ist nicht das gleiche wie Uber in der Schweiz. Aber es ist klar, gerade das Bundesamt für Sozialversicherungen wünscht sich da dringend Antworten und braucht Mittel und Systeme, um die neuen Geschäftsmodelle angehen zu können. Aktuell läuft gerade eine grosse Debatte in Genf. Das Bundesgericht hat Anfang des Jahres im Frühling entschieden, dass Uber in Genf unter das Gesetz von den Taxis und Transportfahrzeugen fällt. Und da kommt dann alles hin und nach. Mit eben Sozialversicherungen und die Fahrer bzw. Gewerkschaften und Uber sind sich nicht einig geworden. Uber soll Sozialleistungen nachzahlen und über die Höhe wird da jetzt gerade massiv gestritten. Die Gewerkschaft schreibt in einer Stellungnahme, sogar Uber-Angestellte verdienen kaum mehr als Almosen.
Andere Städte haben dafür den Zugriff und Uber ganz verboten, aber es gibt wie beide Herangehensweisen und man muss aufpassen, finde ich, dass man aber einerseits schaut, dass die Leute zu ihnen recht kommen und andererseits, dass man Fortschritt nicht verhindert.
Ja, genau. Und also, da könnte man uns jetzt scharf kritisieren, weil ich sage jetzt mal aus dem wirtschaftsliberalen Ecke. Logisch, es gibt neue Geschäftsmodelle, Menschen arbeiten anders, Start-up-Gründer arbeiten halt 60 Stunden in der Woche. Soll man das verhindern? Muss man es regulieren? Vielleicht ja, damit Praktikanten nicht ausgenutzt werden, dass das nicht zu einer Verpflichtung wird. Es gibt durchaus den Ruf nach Verbot, aber Überregulierung kann halt auch übers Ziel rausschiessen. Neue Geschäftsmodelle sind Realität und man will die Fortschritte nicht verhindern, das ist klar.
Wenn wir über Fortschritte reden, können wir auch die vielen Einsprachen gegen neue 5G-Antennen sind. Egal, ob es wegen Strahlung oder wegen Landschaftsschutz ist. Fakt ist, dass die Schweiz die neuen Antennen braucht und wissenschaftliche Belege, dass die Strahlung schädlich ist, gibt es nicht. Und trotzdem geht es der Bund gewissermaßen auf die Gegner ein oder geht zumindest nicht gegen und investiert 600'000 Franken in eine Studie, die eben so belegen, dass die Strahlung nicht schädlich ist. Aber schon bevor die Studie überhaupt rauskommt, ist ja wie klar, dass Gegner den Ergebnis eh nicht werden glauben. Weil sie sagen, der Bund hat es finanziert, das Ergebnis ist klar, das ist kompletter Nonsens. Also es ist wie absehbar, dass die Studie eh für einen Papierkorb ist, oder?
Ja, wir haben beim Bundesamt für Umwelt nachgefragt, was sie sich aus diesen Forschungsprojekten erhoffen. Und auch dort haben sie gesagt, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von 5G nicht anders sind als bei 3G und 4G. Bei diesen Projekten geht es wohl eher darum, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen und auch zu der politischen Entscheidungsfindung beizutragen. Das ist eine sehr laut geführte Debatte. In einzelnen Kantonen hat es auch immer wieder mal Bauverbot gegeben. Aber ich glaube, der Bund erhofft sich eher darum, dass das Thema wieder an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, und vielleicht kann man das ein bisschen de-emotionalisieren mit trockenen Forschungspapier gegen die Aluhut-Fraktion.
Ja, muss man. Die Frage ist einfach, ob man die Aluhut-Fraktion nachher mit so Ergebnissen von offizieller Seite her besänftigen kann oder ob sie nachher wieder auf ihren Lieblings-YouTube-Kanal gehen und von dort wieder irgendwelche Schwurbler-Studien vornehmen, wo nachher wieder ihren Kopf- und Bauchweh bestärken, wo angeblich durch die Strahlung entstanden ist.
Ja, das ist eine. Und auch jetzt zwar aktuell, das Beispiel weiss ich nicht, aber es hat ja doch 2, 3, 5G-Antennen gegeben, wo Vandalismus zum Opfer gefallen sind.
Genau, und Swisscom sagt, dass sie aktuell rund 3000 Einsprachen hängig haben wegen 5G und sie könnten und wollen eigentlich 5G weiterhin ausbauen, aber sie können de facto nicht, weil eben 3000 Einsprachen hängig waren. Eine unter anderem vom Herrn Perse, wie wir ja alle wissen. Aber er hat ja gesagt, dass das aus Landschaftsschutzgründen sei und nicht wegen der Strahlung. Aber gleichwohl bin ich der Meinung, dass er einen Bärendienst erweist, indem er sich auf die Seite von der Schwurbler stellt und gegen so eine Antenne Einsprache erhebt, einerseits, und andererseits nachher auch Recht bekommt. Also, seine Einsprache ist eine der wenigen, die akzeptiert wurde. Und der Bau ist an einem anderen Ort passiert jetzt, nicht direkt vor seinem Haus, sondern von einem von seinen Nachbarn offenbar. Und das finde ich schon besonders schwierig, dass nachher die eine Einsprache mehr wert sind als die anderen.
Ja, du hast gesagt, die Einsprache ist landschaftsrechtlich
Landschaftsschutzgründe.
Landschaftsschutz, ja, meistens.
Also es hat mich gestört in seiner...
Ja. Gehen ja immer die Verhinderungen beim Bau, gehen ja immer über das Baurecht, dass ein Nachbar findet, der will nicht dann denen vor die Nase geknallt kriegen.
Genau. Ja, ja, und das ist nachvollziehbar, oder? Finde ich, dass man keine Antenne vor dem Haus will, sondern lieber den Sonnenuntergang direkt geniessen und nicht irgendwie Antenne davor hat. Das finde ich schon gewissermaßen nachvollziehbar.
Dafür hat man super Empfang daheim.
Genau. Aber eben so eine Funktion, wie der Herr Perse als Bundesrat hat, hat man eine gewisse Vorbildsfunktion für ein Land und dass man den technologischen Fortschritt sollte fördern und nicht verhindern. Und jetzt, ohne einen harten Bruch machen zu wollen, mache ich auch gleich einen. Und zwar gibt es einen Ort, wo sich die Schweiz mit allen Hängen dagegen wehrt, zu regulieren, obwohl es vielleicht nötig wäre. Und zwar geht es um Post und die Post kauft munter Unternehmen zu. Clara, Life Systems, Tresorit, Dialog Verwaltungsdata und jetzt neuerdings mit EOSCOPE ein weiteres IT-Unternehmen. Was macht EOSCOPE und was verspricht sich Post von dem Zukauf?
EOSCOPE entwickelt Softwareprodukte für die Güterlogistik und Post will mit dem Kauf so eigentlich seine Planungssoftware für die Logistikabläufe weiterentwickeln. Mehr dazu haben sie aber selber nicht gesagt. Über die Details und über den Kaufpreis haben die beiden Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Und EOSCOPE ist schon ein IT-Partner von der Post gewesen und jetzt neue Tochterfirma.
Ich habe jetzt gesagt, die Zukäufe sind mehrfach beklagt worden und auch politisch thematisiert worden im Parlament. Aber niemand fühlt sich richtig zuständig und jeder schiebt das ein bisschen vor sich her und niemand will entscheiden, ob jetzt die Zukäufe rechtmässig sind oder nicht. Und man lässt die Post einfach machen. Wie kann das sein?
Ja, also Abacus hat ja eine Beschwerde wegen dem Clara-Kauf eingereicht. Postaufsichtsbehörde Postcom hat dann gesagt, dass sie nicht zuständig sei. Aber Abacus hat diese Sache aber schlussendlich auch vor das Bundesverwaltungsgericht gebracht. Und auch bei der WEKO ist das Verfahren offen. Dort geht es konkret um Vorwürfe, dass Post ihre Marktmacht missbrauchen würde. Die Post könnte sozusagen Softwarelösungen durch die Gruppe quersubventionieren und so kostenlos oder günstiger anbieten. Und ja, man lässt die Post einfach machen. Das könnte daran liegen, dass sie doch ein grosser staatlicher Akteur ist. Sie bezeichnet sich selber als vertrauenswürdiger Hüter vom Postgeheimnis im digitalen Raum. Und das sei eine Funktion, wo man nur eben einem staatlichen Akteur vorbehalten ist, sagt zumindest Post.
Das ist natürlich gäbig, oder? Wenn man sich selber so einen Freifahrtschein kann ausstellen. Wir sind die Einzigen, wir sind die Wichtigsten, wir sind die Besten, wir dürfen das. Das ist eine relativ coole Ausgangslage, oder?
Ich meine, es ist klar, Post ist, ich sage jetzt mal, ist eine vertrauenswürdige Marke in der Schweiz, ist präsent, das ist eine schweizerische Firma. Sie hat ein unglaublich grosses Filialnetz, wo natürlich auch für andere Sachen gebraucht werden kann. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, lasse ich jetzt mal offen. Aber Post ist sicher in einer speziellen Position, wie wenig andere Firmen, um gewisse Dienstleistungen anbieten, die über ihr als Kerngeschäft rausgehen. Eben das Postgeheimnis im digitalen Raum klingt ein bisschen schwierig, aber macht durchaus Sinn. Und Post muss ja auch in 50 Jahren noch irgendein Geschäftsmodell haben, wenn es dann vielleicht gar keinen Brief mehr gibt.
Ja, genau. Aber Post ist ja wirklich in sehr vielen Bereichen aktiv. Man kommt da E-Voting in Sinn, wo sie das System machen. Sie sind Herausgeber von der Swiss ID, von dem digitalen Identifizierungs- Dienst quasi, wenn man so will. Sie sind im E-Health-Bereich aktiv, mit dem EPD, mit dem Zukauf von der Axana, von dieser Stammgemeinschaft. Also sie breiten sich schon recht aus in allen möglichen Bereichen, die alle Bürgerinnen und Bürger von diesem Land betreffen.
Siehst du eine Strategie? Oder Nadja, hat es da... Es ist ja sehr breit.
Ja, also die Post nennt es Fokusstrategie und mit der wird sie in Zukunft selbstträgend werden und sich ein Software-Ökosystem aufbauen, also für Private, für das Gesundheitswesen, KMU und auch Behörden. Es geht eben in ganz unterschiedliche Richtungen, also eben Fokus kann man es nicht wirklich nennen. Mit diesen Zukäufen wird die Post zum Beispiel das E-Voting vorantreiben und mit dem Kauf von Axana das E-Patienten-Dossier. Letztes Jahr hat die Post auch die SwissSign-Gruppe gekauft und will so die EID neu aufgleisen. Bei der Clara und bei den anderen geht es um Themen wie KMU-Software, digitales Postfach und so weiter. Und was die Post aber schlussendlich an Geld verdient, ist jetzt noch schwer zu sagen. Es braucht wohl doch viele Investitionen, die auch durch die Übernahme passieren. Und mit dem Geld, wenn es vor allem Grundversorgung erfüllen.
Ja, und ich finde die Strategie aus Sicht der Post durchaus nachvollziehbar. Sie sich müssen darauf vorbereiten, wie du gesagt hast, Kathrine, dass irgendwann mal keine Briefe mehr verschickt werden, sondern dass sie sich sehr viel breiter müssen aufstellen. Und klar ist, Fokusstrategie ist der falsche Titel für das, oder ist irreführend sogar, kann man sagen, finde ich. Aber es ist nachvollziehbar, dass sich die Post vorbereitet auf die Post-Brief-Ära und sich breiter aufstellt. Die Frage ist nur, ob ein Konzern steht, der zu viel Macht hat, auf das Mal. Und da müsste die Schweiz doch schon ein Auge drauf haben, finde ich, oder zumindest das Parlament.
Ja, ich finde es interessant, was Nadja gerade gesagt hat, mit selbsttragend, aber gleichzeitig, eben, dann kommt hinten auch Software, Ökosystem für private Gesundheitswesen, KMU und Behörden. Plus Grundversorgung. Grundversorgung ist in der Regel nicht selbsttragend, weil du bist verpflichtet, um Services in Regionen oder in Bereichen anzubieten, die einfach mehr kosten, als sie einbringen. Das finde ich jetzt noch spannend zu sehen, welche Ecke da in 20 Jahren Geld bringt und wo halt Post draufzahlt, was per se nicht schlecht sein muss, weil ich finde, Grundversorgung in einem Land wie in der Schweiz, das muss man sich leisten können, um gewisse Services überall anzubieten können.
Ja, Grundversorgung im Digitalen ist sehr viel günstiger als im Analogen, weil du musst Derika im Hinteren Gibu-Eckbach-Teil nur einen Computer aufstellen und dann kann sie schon auf Grundversorgungsdienstleistungen zugreifen. Es braucht nicht mehr einen Pöstl, der dorthin fährt. Die 5 Kilometer in den Krachen hinteren, das ist nicht mehr notwendig. Also Grundversorgung wird sehr viel günstiger durch Digitalisierung.
Dann bleibt die Frage offen. Post argumentiert, dass das nur ein staatlicher Akteur machen kann. Ist jetzt die Frage... Die EID hat gezeigt, Volk will, der Staat hinter der EID und nicht private Firmen. Ob das bei einem digitalen Briefkasten auch sein muss, würde ich meiner Bank jetzt auch anvertrauen.
Definitiv. Und heute gab es ein Mediengespräch mit der Post und ich habe gefragt, wenn die staatliche EID kommt, ob sie bereit sind, die Swiss-ID aufzugeben. Und jetzt gesagt, ja, die Swiss-ID könnte zukünftig ein Dienst werden, auf der EID. Die EID sind ja kein Dienst an sich, sondern einfach eine Plattform. Und SwissID könnte zum Dienst auf dieser Plattform werden, ist die Antwort gewesen.
SwissID ist besagte Lösung aus der SwissSign Group, ist das richtig?
Das ist richtig, genau.
Ja, das ist ja schon, wo sich die hat sich als Konsortium von jensten Banken und Versicherungen gegründet. Das ist ja damals schon sehr viel spekuliert worden, dass sie sich eigentlich in Startlöcher beginnt, um die staatlich anerkannte Lösung zum rausgehen nachher.
Genau, also sie werden das nicht rausgehen, sondern sie werden einfach ein Teil davon sein und sie werden ein Service auf dieser staatlichen Lösung sein. So hat sie es formuliert, Nicole Burt von der Post. Genau, jetzt sind wir ein bisschen länger geworden als gedacht, aber ich habe es spannend gefunden und ich hoffe, dir auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich über Feedback auf redaktion@inside-it.ch. Das war die IT-Woche, ein Podcast von der Redaktion von Inside IT. Danke vielmals fürs Zuhören.